aus dem 4. Kapitel von Vers 13 an. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unkundig seid, auf dass ihr euch nicht betrübt, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, in Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben werde, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn also kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, gleich wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife, denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Soweit. Das, was wir jetzt miteinander aus diesem Brief gelesen haben, ist von eindeutiger Klarheit. Und doch ist es erstaunlich, dass so wenige der Gläubigen diese Worte ins Herz fassen. Man weiß und spricht auch davon, dass der Herr wiederkommt. Und auch das steht in der Heiligen Schrift, dass er in Macht und Herrlichkeit sichtbar für die ganze Welt wiederkommen wird. Diese Wiederkunft des Herrn in der Öffentlichkeit der Welt ist die am meisten bekannte. Aber jene Wiederkunft des Herrn Jesu, von der wir soeben gelesen haben, um die Seinen aus dieser Welt ins Vaterhaus zu rufen, die leugnet man und die kalkuliert man gar nicht ein. Aber gerade darauf kommt es für uns an, die wir ein Eigentum des Herrn Jesu geworden sind. Die Schrift zeigt uns, besonders auch im zweiten Brief an die Thessalonicher, dass der Herr in Herrlichkeit erscheinen wird. Aber dann steht doch, dass er dann mit uns erscheint. Wir sind dann nicht mehr hier auf der Erde, sondern er wird mit uns aus der Herrlichkeit in diese Welt kommen. In Macht und Herrlichkeit. Und wir werden diese Macht und Herrlichkeit mit ihm teilen. Bevor wir aber mit ihm in Herrlichkeit vom Himmel her kommend erscheinen, müssen wir zuerst einmal dorthin gebracht werden. Und damit beschäftigt sich das Thema des ersten Thessalonicher Briefes, sodass man das ganz einfach auf eine Formel bringen kann. Der erste Brief schildert das Kommen des Herrn für uns, die Seine, um uns ins Vaterhaus zu holen. Der zweite Brief schildert uns das Kommen des Herrn mit den Seinen, um seine Regierung in dieser Welt anzufangen. Wenn wir den ersten Thessalonicher Brief lesen, wird uns beim aufmerksamen Studieren klar, und so haben wir das soeben auch mit Kapitel 4 von Vers 13 angelesen, dass in jener jungen Versammlung, sie bestand erst einige Monate, vielleicht ein halbes Jahr, dass in dieser jungen Versammlung in Thessalonich einige der gläubig gewordenen bereits vom Herrn abgerufen worden waren durch den Tod. Und der Apostel schreibt, das lasen wir ja, dass sie traurig darüber wurden. Das bedeutet, dass die Gläubigen dort in Thessalonich in den wenigen Wochen, die der Apostel bei ihnen sein konnte, noch nicht über alles Belehrung empfangen hatten. Und wir merken, dass wenn bei uns die Kenntnis des Wortes Gottes mangelhaft ist, der Feind sich dahinter stellt und steckt, um uns im Glauben wankelmütig zu machen. Das ist übrigens überhaupt eine Lehre, die wir aus den Briefen der Apostel entnehmen können. Wir wissen, dass Paulus viele Versammlungen gegründet hat, wie auch diese in Thessaloniki. In Ephesus war er über ein langes Jahr und in Korinth ist er auch länger gewesen. So hat es manche Versammlungen gegeben, die durch ihn entstanden, in denen er sich länger aufhielt. Und so konnte er den Ephesern sagen, als er sich von ihnen verabschiedete, in Apostelgeschichte 20, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. In Thessalonich konnte er nicht so lange bleiben. Wir wissen das aus der Apostelgeschichte, dass er an drei Sabbaten das Wort Gottes an sie richtete in der Synagoge der Juden und dass er dann fliehen musste. Gewiss wird er nicht nur an drei Sabbaten die Gläubigen dort in Thessalonich unterrichtet haben, sondern auch in der Zwischenzeit. Aber immerhin war diese Zeit bemessen, zu kurz, so würden wir sagen, als dass der Apostel auf alle wichtigen Themen, die mit dem Evangelium zusammenhingen, hätte eingehen können. Sie wussten nicht über alles Bescheid. Und ihre Unwissenheit, durchaus nicht durch eigene Schuld, ihre Unwissenheit benutzt der Feind, um sie traurig zu machen, so haben wir gelesen. Sich zu betrüben wie die, die keine Hoffnung haben, die in dieser Welt leben und zu ihr gehören. Und ich sagte, vielleicht haben wir das selber schon einmal im eigenen Glaubensleben festgestellt. Wenn wir unsere Bibel ganz persönlich nicht richtig lesen, nicht regelmäßig lesen, wenn wir uns nicht befleißigen, sie zu erforschen, dann entstehen in unserer Bibel manche weißen Flecken, wie es früher weiße Flecken in den Atlanten auf den Globen dieser Erde war. Unerforschtes Gebiet stand dann in diesem weißen Flecken. Wenn deine und meine Bibel weiße Flecken enthält, solche, die wir noch nicht gelesen, die wir nicht betend überdacht haben, dann wird es dir so geschehen, dass der Feind genau weiß, worüber du nicht Bescheid weißt. Und gerade an der Stelle setzt er dann seinen Hebel an. So war es in Thessaloniki. Sie waren nicht unterrichtet darüber, was mit den bereits entschlafenen Gläubigen werden würde, wenn der Herr kommt. Wir haben gelesen, Kapitel 5, Vers 1, über den Tag des Herrn, an dem der Herr in Macht und Herrlichkeit kommt, waren sie weitgehend informiert. Aber jener Augenblick der Entrückung, wo die Gläubigen zum Herrn emporgerückt werden in die Luft, um alle Zeit bei dem Herrn zu sein, darüber wussten sie nicht Bescheid. Und an der Stelle hatte der Feind eine ganz gefährliche Wirksamkeit entwickelt. Denn überlegen wir einmal, Paulus hatte ihnen, wie wir das oft lesen und auch im 1. Thessalonicher 2, das Wort Gottes verkündigt. Und er sagt da, ihr habt es wirklich nicht als Menschenwort angenommen, sondern als Gotteswort, wie es wirklich ist. Und er hatte ihnen davon gesprochen, dass sie den Herrn zu erwarten hätten, das steht ihm am Schluss des 1. Kapitels, den Herrn erwarten könnten, der uns errettet vom kommenden Zorn. Und jetzt waren Geschwister von ihnen, bevor der Herr kam, entschlafen, man hatte sie beerdigt, so würden wir heute sagen. Und schon kam dieser fatale Gedanke auf, hat der Paulus uns vielleicht dabei gekriegt? Der brachte die neue Lehre, die er das Evangelium, die gute Botschaft nannte. Da ist doch irgendwo ein Loch. Entweder hat er keine Zeit gehabt, uns darüber etwas zu sagen, oder aber das ist für ihn selbst noch eine unklare Sache. Wenn aber hier das Evangelium, das Paulus uns gesagt hat, nicht stimmt, wenn es da Fragen offen lässt, ist es dann überhaupt glaubbar? Und ich denke, wir erleben das heute in unserer christlichen Umwelt, weil man eben Gottes Wort nicht kennt, nicht genügend kennt, ist der Feind bemüht, uns diese Unkenntnis in irgendeiner Weise zum Fallstrick werden zu lassen. Wie viele wollen nichts von einer ewigen Errettung wissen? Wie viele predigen, dass ein Gläubiger einer, der wiedergeboren ist, wieder verloren gehen kann? Wie viele predigen, dass der Herr nicht kommt, um die Versammlung, die Gemeinde zu sich zu entrücken, sondern dass er erst nach der großen Drangsal wiederkommt, um dann sein Reich hier auf der Erde aufzurichten? Das sind alles Ergebnisse, meine lieben Geschwister, die auf eine ganz peinliche Unkenntnis der Schriften, der Heiligen Schriften hinweisen. Wir dürfen uns glücklich schätzen, dass der Apostel von diesem Stand der Gläubigen in Thessaloniki erfahren hatte und deswegen sich sofort hinsetzte, um diesen Brief zu schreiben. Er hat ihn nicht nur geschrieben, weil er sich nach ihnen sehnte, so steht das im 2. Kapitel. Er hat diesen Brief vor allem geschrieben, um ihnen das ganz deutlich einmal zu erklären, auseinanderzulegen, was es mit dem Kommen des Herrn für die Seinen auf sich hat. Schlagen wir einmal Kapitel 1 am Ende auf. Da lesen wir in Vers 9, denn sie, das sind die Leute aus der Umgegend der Thessalonischen Versammlung, denn sie selbst verkündigen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten, wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Wenn es sich um den Thessalonischer Brief handelt, dann merken wir, dass der Apostel einen ganz bestimmten Gedanken hatte. Und dieser Gedanke war, diesen ganzen Brief darauf anzulegen, dass dann endgültig und am Ende des Briefes in Kapitel 4 zu schreiben, was es nun mit dem Kommen des Herrn für die Seinen auf sich hat. Kapitel 1 erinnert er sie an ihre Bekehrung. Ihr habt euch von den Götzenbildern zu dem lebendigen und wahren Gott bekehrt. Und damit hatte der Apostel ihnen, als er dort war, auch gesagt, dass der Herr Jesus, der Sohn Gottes, nachdem Gott ihn nach seinem Leiden und Sterben auferweckt hatte, dass er wieder erscheinen wird vom Himmel. Und jetzt kommt der erste Grund, um uns von dem kommenden Zorn zu erretten. Wir haben soeben gelesen, Kapitel 5, Vers 1, dass der Tag des Herrn ein Tag des Zorngerichtes ist und dass er plötzlich wie ein Dieb kommen wird über alle die, die in der Finsternis sind. Hier sagt der Apostel in Kapitel 1 am Schluss, wenn der Herr Jesus wiederkommt, wird er uns von oder vor dem kommenden Zorn erretten. Wir müssten jetzt an dieser Stelle den zweiten Thessalonicher Brief hinzunehmen, um auf den neuen Gedanken einzugehen, der sich bei den Thessalonichern dann bildete. Aber halten wir fest, wenn der Herr in Herrlichkeit erscheint, sind die Gerichte Gottes hier über diese Erde gegangen, die Zorngerichte. Das sagt das ganze Alte Testament und das Neue bestätigt es. Wenn der Apostel hier nun ganz bewusst diesen Satz schreibt, Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat, wird uns von dem kommenden Zorn erretten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von uns daraus folgern kann. Also müssen wir doch durch den Zorn. Gerade das will der Apostel ja nicht sagen. Und er hat auch ganz bewusst nicht von dem Tode Christi gesprochen, sondern von der Auferweckung, die Gott mit seinem Sohne vorgenommen hat. Auch das ist wichtig. Ich sagte soeben, der Apostel hat sich nicht dahingesetzt und einen Brief diktiert und war gespannt, was nun dabei herauskam. Oh nein, er hat sehr wohl gewusst, um welches Thema es ging. Und wenn er erst im vierten Kapitel auf das Kommen des Herrn Jesu für die Seinen eingeht, auf die sogenannte Entrückung aus dieser Welt heraus, dann ist hier in Kapitel 1 bereits schon ein sehr bedeutsamer Hinweis gegeben. Jeder, der damals in Thessalonich diesen Brief vorgelesen hörte, das ging ja anders als heutzutage. Heute bringen wir alle unsere Bibel mit. In der Bibel haben wir auch den ersten Thessalonicher Brief. Damals gab es diesen Brief noch nicht. Er war gerade angekommen von dem Apostel. Wir dürfen uns das so vorstellen, dass die Gläubigen alle zusammengerufen wurden zu einer Versammlungsstunde, so würden wir heute sagen. Paulus hat geschrieben. Nun, das war damals was. Jeder kannte Paulus. Jeder von den Thessalonichern wusste, ich bin durch ihn zum Herrn Jesus geführt worden. Paulus hat geschrieben. Was mache er uns schreiben? Und jetzt versetzen wir uns in die Stimmung der Gläubigen in Thessalonich. Und da dürfen wir die Stimmung nicht vergessen, die wir soeben aus Kapitel 4 gelesen haben. Sie betrübten sich wie die, die keine Hoffnung hatten, weil welche von ihnen entschlafen waren. Und sie fragten sich jetzt, und was geschieht mit denen, wenn der Herr in Herrlichkeit erscheint? Es wird vorgelesen und wir können uns vorstellen, wie sie die Ohren gespitzt haben. Vielleicht haben sie den vorlesenden Bruder ermuntert, lies die Stelle noch einmal. Und dann hat er sie noch einmal gelesen. Ihr habt euch von den Götzenbildern zu dem lebendigen Gott bekehrt, dem wahren Gott, ihm zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Ja, das hat Paulus gesagt. Das wissen wir ganz genau. Das hat er hier gesagt, als er bei uns war. Seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Wieso kommt der Sohn Gottes in den Himmel? Gott hat ihn auferweckt aus den Toten und zu sich in den Himmel geholt. Ja, hat Paulus gesagt. Und der kommt wieder. Und er wird uns vom kommenden Zorn erretten. Hast du das richtig verstanden? Hat der eine den anderen gefragt. Dann kommen wir also, wenn der Herr wiederkommt, nicht in den kommenden Zorn? Wenn wir jetzt das Ende des zweiten Kapitels lesen, haben wir da wieder eine Stelle, die auf das Kommen des Herrn Jesu für die Seinen hinweist, Kapitel 2 von Vers 17. Wir aber, Brüder, da wir für kurze Zeit von euch verwaist waren, dem Angesicht nicht dem Herzen nach, haben uns umso mehr befleißigt, euer Angesicht zu sehen mit großem Verlangen. Deswegen wollten wir auch zu euch kommen, ich Paulus nämlich, einmal und zweimal. Und der Satan hat uns verhindert. Und jetzt kommt wieder eine solche Stelle, die in dieses Thema vom Kommen des Herrn spricht. Der Apostel fragt, denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhmes? Nicht auch ihr vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft? Denn ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Mit voller Absicht hat der Apostel davon gesprochen, geschrieben. Er habe sich einmal und zweimal vorgenommen, wieder nach Thessalonich zu kommen. Ich darf das einmal so annehmen. Er wusste, dass er bei der Verkündigung der frohen Botschaft noch nicht alles gesagt hatte. Das Wesentliche, das wussten sie. Sie hatten sich ja bekehrt. Das Wesentliche wussten sie. Sie dienten jetzt dem lebendigen Gott. Und auch das wussten sie, der Herr kommt wieder. Aber wie ist es, wie geht es dann zu, wenn der Herr kommt? Und nun sagt der Apostel ihnen hier ein sehr wichtiges Wort. Wenn wir uns hier nicht mehr wiedersehen, das steht hier zwischen den zwei Zeilen, denn einmal und zweimal habe ich vergeblich versucht, Satan hat mich verhindert, zu euch zu kommen. Wenn wir uns hier nicht mehr wiedersehen, dann werden wir uns, die ich euch zum Herrn geführt habe und ihr mich, spätestens wiedersehen bei der Ankunft unseres Herrn Jesus. Ist das nicht eine wundersame Sache? Ich weiß auch aus manchen Gesprächen, wie diese Tatsache, diese himmlische Wirklichkeit bei vielen Gläubigen nicht gegeben ist. Da ruft der Herr ihre Angehörigen heim und sie stehen da und für sie ist nach ihrer Meinung jetzt alles zu Ende gekommen. Sie leben nicht mehr, da hat man sie ins Grab gelegt. Wir sehen sie nicht mehr wieder. Das war ja die Traurigkeit der Thessalonicher auch. Deswegen betrübten sie sich ja. Wie herzzerreißend ist die Traurigkeit von Weltmenschen, die ihre Lieben ins Grab betten. Wir sollen uns nicht betrüben wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Was hat der Apostel geschrieben? Vielleicht war diese Stelle wieder noch einmal oder noch mehrere Male vorzulesen, als Paulus Brief angekommen war. Wer ist unsere Hoffnung oder Freude und Krone des Ruhmes? Nicht auch ihr vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft? Was heißt das denn? Wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann werde ich euch wiedersehen und ihr werdet mich wiedersehen. Nicht wahr? So steht das doch da. Und der Apostel, der freut sich darauf. Denn er sagt im nächsten Kapitel, dass er sehr traurig ist, dass der Teufel ihn zweimal verhindert hat, wieder nach Thessalonich zurückzukehren. Spätestens, wenn der Herr Jesus kommt, werde ich euch wiedersehen und ihr werdet mich wiedersehen. Und ich denke, das ist doch ein starker Trost. Für die, die wir ins Grab legen, von denen wir wissen, dass sie ein Eigentum des Herrn Jesu geworden sind durch den Glauben an ihn, wir sehen uns wieder. Wir werden uns erkennen. Auch darüber ist manches im Umlauf, meine Lieben. Ja, aber so kennen wir uns nicht mehr wieder. Meine Lieben, wir werden uns wieder kennen an dem, was wir hier gemeinsam im Glaubensleben erlebt haben. Ich kann mir vorstellen, ihr lieben Brüder und Schwestern hier aus der Sudfeldstraße, wenn der Herr kommt, werden wir uns wiedersehen. Wir werden uns gemeinsam an viele herrliche Stunden erinnern, die wir hier an dieser Stelle, in diesem Hause miteinander erlebt haben. Wir werden den Herrn gemeinsam preisen für Gebetserhörungen, die er uns schenkte, wenn wir ihm gemeinsam unsere Anliegen sagten. Wir werden uns kennen. Wir werden uns wiedersehen. Ja, der Apostel sagt noch mehr. Dann werdet ihr mir angerechnet werden, weil ich euch zum Herrn Jesus geführt habe, als meine Freude und meine Siegeskrone. Und wir wissen, es gibt andere Stellen in der Heiligen Schrift, die nicht nur von dieser Freude sprechen. Da gibt es im Hebräerbrief, in Kapitel 13, eine sehr ernste Stelle. Da werden die Führer der Gläubigen ermahnt, ihren Dienst treu zu tun. Denn sie werden einmal zur Rechenschaft gezogen werden über ihren Dienst. Dann werden aber auch die, die den Führer nicht gehorcht haben, zur Rechenschaft gezogen. Und dann steht dort im Worte Gottes, wenn eure Führer sich dann vor dem Herrn Jesus über euch beklagen, weil ihr nicht gehorcht habt, dann wäre euch das nicht nützlich. Wir haben hier also eine ganz bestimmte Aussage. Und meine lieben Geschwister, die ist von einer Deutlichkeit, dass wir uns wiedersehen. Und zwar in jenen Verhältnissen, die wir hier im Glauben miteinander gelebt haben. Natürlich ist das so, dass keine ehelichen Verhältnisse im Himmel bestehen. Aber das, was wir auch als Ehegatten miteinander, mit unserem Herrn, mit unseren Familien erlebt haben, wie viele beten und wie vieles beten und bitten, zu ihm schreien ist aufgestiegen. Gemeinsam. Und das alles findet sich dann wieder. Ihr seid meine Freude und Krone des Ruhmes. Welch eine herrliche Aussicht. Nun, ich sagte, der Apostel schreibt diesen Brief nicht drauf los. Er hat mit dem Ende des zweiten Kapitels sehen und vollenden mögen, was an eurem Glauben mangelt. Unser Gott und Vater selbst aber und unser Herr Jesus richte unseren Weg zu euch. Euch aber mache der Herr völlig und überströmend in der Liebe gegeneinander und gegen alle, gleich wie auch wir gegen euch sind, um eure Herzen tadellos zu befestigen in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Hier haben wir wieder eine Kostbarkeit innerhalb eines Textes, der auch andere Gedankengänge enthält. Was ist mit unseren Entschlafenen, die wir schon zu Grabe getragen haben? Was sagt der Apostel hier? Wenn der Herr Jesus erscheint, wird bei seiner Ankunft keiner der Heiligen fehlen. Auch das ist eine biblische Wahrheit. Es gibt heute eine Irrlehre, die behauptet, bei der ersten Auferstehung sind sie nicht alle dabei, die Gläubigen. Da sind nur die dabei, die sich bewährt haben. Die anderen müssen noch warten. Hier haben wir es ganz einfach stehen. Wenn der Herr Jesus kommt, kommt er mit allen seinen Heiligen. So einfach ist es, Gottes Wort zu verstehen und anzuwenden. Und wir haben uns zu hüten, irgendwelchen anderen Stimmen Gehör zu schenken. Er kommt, und dann werden wir vor ihm, vor unserem Gott erscheinen in Heiligkeit. Wir wissen, dass die Schrift davon spricht, dass wenn wir dem Herrn entgegengerückt werden in die Luft, wir vor ihm und seinem Richterstuhl offenbar werden müssen. Aber das ist nicht ein Strafgericht, dass solche ausgesondert würden, die sich daneben benommen haben, sondern es ist ein Gericht, in dem Lohn verteilt wird. Und keiner der Heiligen fehlt. Alle werden offenbar. Alle sind dann um ihn versammelt. Keiner der Heiligen ist davon ausgenommen. Was muss das für eine Versammlung sein, meine lieben Brüder und Schwestern, wenn der Herr Jesus kommt, um uns zu sich zu entrücken ins Vaterhaus? Es hat bis heute noch niemand fertiggebracht. Seit jenem Pfingstag in Jerusalem die Gläubigen zu zählen. Eine unmögliche Aufgabe. Wir wissen nur, dass es unheimlich viele sind, durch die Jahrhunderte hin. Der Herr kennt allein die Zahl und er kennt sie so genau, dass er davon spricht, wenn die Vollzahl eingegangen ist, dann komme ich wieder. Welch eine Versammlung aller Gläubigen vor unserem Gott und Vater, und keiner fehlt. Und damit kommen wir nun zu unserem Abschnitt, den wir aus Kapitel 4 gelesen haben. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unkundig seid. damit ihr euch nicht betrübt, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Ich sagte schon dazu etwas. Wir finden diesen Begriff, unkundig zu sein oder nicht unkundig zu sein, im 1. Korintherbrief, in vielfältiger Weise. Seht die Versammlung in Korinth, eine große Versammlung. Der musste der Apostel Paulus in seinem ersten Brief an sie bescheinigen, wisst ihr das denn nicht? Habe ich das nicht gesagt, als ich bei euch war? Es ist außerordentlich interessant, dieses Stichwort, wisst ihr nicht, einmal aus dem 1. Korintherbrief zusammenzuzählen. Da wird uns verwundert, wie vieles diese Gläubigen bereits vergessen haben, obwohl der Apostel monatelang in ihrer Mitte gewirkt hatte. Wisst ihr das nicht? Und damit sind wir getroffen, meine Lieben. Wie viel vergessen wir? Was ist das denn, was man gelegentlich gehört hat? Heute Nachmittag hat der und der Bruder wunderbar gesprochen. Worüber hat er denn gesprochen? Ja, das habe ich vergessen. Wisst ihr denn nicht? Seht, so können wir hören und doch nicht hören. Es kommt ja nicht auf den Klang der wohllautenden Stimme an. Es kommt auf den Inhalt der Rede an. Und so wie der Apostel die Korinther peinlich fragen musste, wie vieles habt ihr denn vergessen, was ich euch ganz klar gesagt und geschrieben habe? Wisst ihr denn nicht? Was sagt er hier? Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr unwissend seid. Nach meiner Erfahrung gibt's in der Heiligen Schrift keine Frage, die wir hier als Gläubige stellen, die uns nicht beantwortet würde. Zwar ist deine Bibel nicht wie ein Lexikon, das unter einem bestimmten Stichwort alles zusammenträgt, was dieses Stichwort nun beinhaltet. Das bedeutet, dass wir unsere Bibel nicht nach Stichworten einteilen können. Nicht nach dem Alphabet, sondern dass wir gezwungen sind, sie ganz zu lesen. Als David, als der König Israels bestätigt war, da stand es in seiner Bibel, er habe sich eine Abschrift des ganzen Wortes Gottes neben seinen Thron zu legen. Da hat Gott nicht gesagt, lass dir all die Paragraphen heraussuchen, die mit der Regierung Israels zu tun haben oder mit der sozialen Einrichtung. Nein, David hatte seine ganze Bibel da, von 1. Mose 1 bis Josua, Richter. Vielleicht noch etwas, was Samuel geschrieben hatte. Dicker war die Bibel Davids nicht. Aber die ganze Bibel musste es sein. Und er musste fleißig lesen und immer wieder lesen. Und das ist mit deiner und meiner Bibel ja auch so gemeint. Natürlich kannst du Konkordanzen zur Hand nehmen, die unter einem bestimmten Stichwort Bibel Verse deutlich machen. Sicher kann man sie zusammentragen. Aber wie manches reißen wir dabei aus dem Zusammenhang und kommen zu ganz falschen Überlegungen. Das ganze Wort Gottes ist maßgebend. Wir wollen nicht, Brüder, dass ihr unwissend seid. Und da ist noch etwas, meine lieben Geschwister, was uns als Brüder außerordentlich schwer auf dem Herzen liegt. Dass wir so wenig Zusammenkünfte haben, in denen wir Gottes Wort hören und miteinander lesen. Wir halten uns selbst schon für treue Christen, die sonntags die beiden Stunden absolvieren, verzeiht, wenn ich das so sage, und in der Woche dann auch anderthalb Stunden hier sind. Aber wenn ich zu Hause nicht persönlich die Bibel erforsche und lese für mich allein, darüber bete, darüber nachsinne, was sie mir zu sagen hat, woher soll denn Wissen kommen? Wir sind oft sehr einfältig in Bezug auf unser Wissen des Wortes Gottes. Wir wollen nicht, Brüder, dass ihr unwissend seid. Ich möchte wünschen, dass die Anregung bei uns allen, ich schließe mich selber ein, auf fruchtbarem Boden fällt, dass wir ganz anders als bisher mit und in unserer Bibel leben. Und das eine ist notwendig, dass wir viel mehr als bisher zusammenkommen sollten, um uns aus der Bibel belehren zu lassen. Was die Entschlafenen betrifft, hatten sie sich betrüben lassen wie die Weltkinder. Was muss das für ein erbärmliches Zeugnis, ich darf einmal unsere Verhältnisse hier schildern, gewesen sein, wenn da auf dem Friedhof oder dem Acker der Gräber bei Thessalonich die Weltmenschen ihre Lieben beerdigten und daneben war eine Beerdigung der Gläubigen aus der Versammlung. Und die stellten sich genauso trostlos an wie die Ungläubigen. Welch ein Zeugnis! Da merkt man, wohin das führt, wenn wir nicht genau Bescheid wissen. Wir brauchen uns nicht zu betrüben, wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Das ist ein bemerkenswertes Wort, keine Hoffnung zu haben. Wir als Gläubige haben Hoffnung. Und wir haben ja die entsprechenden Stellen soeben noch gelesen, am Ende des ersten, des zweiten, des dritten Kapitels. Welche Hoffnung haben wir? Und der Herr möchte, dass wir voll dieser Hoffnung sind. Auch wenn hier alle Verbindungen zusammenbrechen, wir Abschied nehmen müssen für diese Erde von denen, die wir geliebt haben. Wir haben eine Hoffnung. Alle Heiligen werden dort bei der Ankunft des Herrn Jesus sein. Sie werden alle vor dem kommenden Zorn errettet. Wir werden sie alle wiedersehen, namentlich, persönlich, nicht als unpersönliche Gestalten, die in irgendeiner Geistesform da herumschweben. So dürfen wir uns das nicht vorstellen. Keine Hoffnung zu haben. Ich weiß nicht, ob wir alle Hoffnung haben, die wir hier sind. Ob wir alle wissen, dass wenn wir vom Herrn abgerufen werden, dann zu ihm gehen. Dass wir uns dort wiedersehen. Es ist eine ernste Frage, die an dieser Stelle auch durchscheint. Und jetzt begründet der Apostel in Vers 14 das. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, auf dieselbe Weise also wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm, Jesus, bringen. Wir werden also, wenn wir hier entschlafen, wenn der Herr Jesus kommt, denselben Weg gehen, dasselbe erleben, was der Herr Jesus erlebt hat, indem er starb, indem er begraben wurde, ihr wisst das ja, indem er auferstand. Das bedeutet das. Gott hat ihn auferweckt, er wird auch uns auferwecken, so steht es im 2. Korintherbrief. Gott hat ihn zu seiner Rechten erhoben, er wird auch uns dahin bringen, auf keinem anderen Weg. An mir und an dir wird sich dasselbe erfüllen, was sich an dem gestorbenen Christus erfüllte. Wie sagt es der Epheserbrief im ersten Kapitel am Schluss? Gott wird nach dieser wirksamen Kraft in uns den Glaubenden wirken, wie er in dem Christus gewirkt hat, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Herrlichkeit erhob. Ich kann mir vorstellen, dass jeder von uns sagt, ich wäre auch schon mit weniger zufrieden. Nein, hier steht, die Entschlafenen werden mit Jesus gebracht werden, das heißt auf demselben Weg, in derselben Art. Aber hier versteckt sich noch etwas, meine Lieben. Und vielleicht sind einige von uns dabei, die ihre Entschlafenen vermissen. Hier steht, dass die Entschlafenen durch Jesus entschlafen sind. Was heißt das? Heißt das durch ihn hindurch entschlafen? Er hat es so befohlen, dass sie entschliefen. Wir sollten das einmal bedenken, wenn der Herr einen unserer Lieben zu sich ruft. Der Herr hat darüber Befugnisse. Wie sagt er das? Aus der Ferne, als in Bethanien sein Freund, der seiner Jünger Lazarus stirbt. Ich bin froh, dass ich nicht dort war, auf das ihr glaubet. Das bedeutet, dass Lazarus deswegen starb, weil Jesus das so wollte. Warum wollte er das? Auf dass der Name Gottes verherrlicht würde durch die Auferweckung des Lazarus. Wir schauen heute nicht hinter die Absichten unseres Herrn. Aber indem wir jemanden zu Grabe tragen von unseren Lieben, von den Geschwistern, den Angehörigen, müssen wir das so sehen, er ist durch Jesus entschlafen. Und das sollte uns zu denken geben, dass wir uns unter die mächtige Hand unseres guten Herrn beugen. Er hat es so gewollt. Wenn wir einmal bei ihm sind, können wir ihm keine Vorwürfe machen. Hier wird an manchen Stellen unserem Herrn dann auch unbewusst einen Vorwurf gemacht. Herr, warum hast du nicht durch Jesus entschlafen? Aber auch auf demselben Weg wird Gott die durch ihn Entschlafenen mit dem Herrn Jesus bringen. Und jetzt kommt dieses Wort im Herrn, das Paulus hier niederschreibt, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Auch das ist eine Feinheit, so darf ich es einmal nennen, in der Erklärung, die der Apostel, inspiriert durch den Heiligen Geist, hier vornimmt. Die Entschlafenen werden in keiner Weise verkürzt, weil sie entschlafen sind. Wir merken, sie werden eher als wir behandelt. Wir werden als Lebende keineswegs den Entschlafenen zuvorkommen. Und das wird dann begründet mit Vers 16. Der Herr selbst wird kommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Hier wird uns die Auferweckung der Gläubigen, der Entschlafenen, und die Verwandlung der noch lebenden Gläubigen im Zeitlupentempo geschildert. Sonst könnten wir das ja gar nicht kapieren. Wir wissen aus 1. Korinther 15, da wird uns was anderes gesagt, sinngemäß dasselbe. Da heißt es, dass das mit den Entschlafenen, die vor uns behandelt werden und unsere Entrückung ihm entgegen in die Luft, in einem unteilbaren Augenblick geschieht. kannst noch so genau deine Uhr dann stellen wollen. Du kannst den Zeitunterschied zwischen der Auferweckung, Herausauferweckung der Gläubigen aus den Toten und unser entgegengerückt werden dem Herrn in die Luft. Und zugleich werden wir auch verwandelt werden in demselben Augenblick, zeitlich praktisch nicht unterscheiden. Aber hier wird uns das so vorgestellt, weil die Gläubigen in Thessalonich der Meinung waren, dass die ihnen Entschlafenen nun einen Nachteil bekommen hätten, weil sie das Kommen des Herrn Jesu nicht erlebten oder irgendwie anders erleben würden. Nein, sagt der Apostel, sie werden zuerst auferweckt werden. Und danach kommen wir an die Reihe. Und der erste Korintherbrief, der sagt uns in Kapitel 15, diese beiden Vorgänge fallen praktisch in einem Nu, in einem Augenblick zusammen. Es gibt also auch hierbei keine Evolution. Unser Herr braucht keine Jahrmillionen, um die unzählbare Schar der Gläubigen aufzuerwecken. Er braucht auch keine Jahrmillionen, keine Jahrtausende, keine Jahrhunderte. Er braucht kein Jahr und keinen Monat, keine Stunde, keine Minute. Nein, er in einem unzählbaren Augenblick bringt er das zu Wege. Ich habe oft gesagt, die Entrückung der Brautgemeinde und ihr vorausgeht die Auferweckung der entschlafenen Gläubigen, ist der schlagende Beweis, dass unser Herr keine Jahrmillionen für die Erschaffung der Welt und des Weltalls gebraucht hat. Er gebot und es stand da. Und als er damals hier auf der Erde den praktischen Fall demonstrierte, da sagt er, Mägdlein, ich sage dir, steh auf. Und da hat sie sich nicht noch die Augen gerieben und sich noch einmal auf die Seite gedreht. Und der Jüngling, der auf der Totenbahre unterwegs war zum Friedhof, wie wir das nennen. Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und er setzte sich auf. Und wie lange hat der Lazarus gebraucht, aus dem Grabe zu kommen? Lazarus, komm heraus. Ach, wir unterschätzen unseren Herrn, um nicht noch mehr zu sagen, wenn wir ihm nicht zutrauen, dass er das Weltall durch sein Wort ins Dasein gerufen hat. Er gebot und es stand da. Aber weil wir das nicht kapieren, deswegen schreiben wir dem Herrn vor, er müsste genauso langweilig mit all dem zu Wege gegangen sein, wie wir das vielleicht meinen. Die Entrückung der Gläubigen, deine und meine. Wenn wir dabei sind als Gläubige, Ungläubige sind nicht dabei, ist für die Welt, stellt euch das nur einmal vor, der schlagende Beweis gegen die Evolutionslehre. Das steht vor uns, meine Lieben, das haben wir zu erwarten. Er gebietet und dann sind wir da. Wir müssen. Es ist ja keine Rede davon, dass wir es nicht wollen. Aber für viele ist ja das ein Hindernis, dass die Toten, die im Herrn gestorben sind, ja, wo sind sie denn? Wo sind all die vielen, die schon vor Jahrtausenden heimgegangen sind? Noch was von übrig? Wo sind die vielen, die durch Atomunglücke ausradiert sind? Für unseren Herrn ist das überhaupt keine Schwierigkeit. Er gebietet und dann stehen sie da. Allerdings auch später dann die Ungläubigen. Da kann man nicht sagen, nein, ich komme nicht. Sie müssen kommen. Wir haben einen großen Herrn. Und so wollen wir es halten, wie wir es am Ende dieses Abschnittes lesen. Uns mit diesen Worten ermuntern. Also nicht traurig sein, sondern Ermunterung liegt darin. Und lesen wir sie einmal zu Hause noch aufmerksam durch. Dieses sagen wir euch im Wort des Herrn. Welch ein Vorgang steht uns bevor. Und das ist erst die erste Regung, die erste Bewegung auf unserem Zug ins Vaterhaus. Was sagt Philipper 3 am Schluss? Dass der Herr mit gebietendem Zuruf uns rufen wird und dann werden wir verwandelt werden in sein Bild. Es geht nicht nur um Auferstehung der Entschlafenen. Es geht nicht nur um die Entrückung der Lebenden. Es geht nicht nur um deren Verwandlung in das Herrlichkeitsbild, seinem Leibe gleichförmig zu sein. Weißt du überhaupt schon, wie groß dein Herr ist? Gerade wenn wir diese Verse lesen, da müssen wir ans Staunen kommen. Und dieser Herr ist für dich und mich gestorben, so wie wir uns heute Morgen erinnert haben. Er hat jede Minute seines Leidens und Sterbens, jene 3 Stunden und etwas mehr, peinlich erlebt. Das hat er nicht in einem Augenblick fertig gebracht. Das hat ihm sein Leben gekostet und wie. So wollen wir ihm danken, dass etwas vor uns steht, das wir erwarten dürfen aus dieser Welt heraus, als Entschlafene oder noch Lebende, in einem Augenblick im Vaterhaus zu sein.